Rekette-Wolken. Wir haben es nochmal zu dem Thema Leben in den letzten Lebenswochen, Loslassen, unterhalten. Manchen gelingt es aber auch nicht, sowohl bei den Sterbenden als auch bei den Menschen, die drumherum sind, Freunde, Angehörige. Gibt es Menschen, die das dann gar nicht, einfach nicht wollen, dass sie sterben?
Ich würde mal generell sagen, die wenigsten wollen sterben. Mhm. Wir wollen leben. Ja. Und das Loslassen als Prozess, wenn ich mich auf die anderen Folgen beziehe, fängt für mich schon sehr viel früher an im Leben. Loslassen, finde ich, ist sowieso das Lebensthema, weil man viele Dinge im Laufe seines Lebens loslassen muss, sei es Menschen, die einem liebgewonnen waren, die Freundschaften, Beziehungen sich verändern, wo man sich trennt, wo man sich auch von bestimmten Vorstellungen lösen muss. Das alles hat ja was mit Loslassen zu tun. Die Chance, die man hat, wenn man etwas loslässt, ist ja meistens dann das, dass sich eine Tür wieder irgendwo aufmacht. Die Tür sieht man aber nicht, wenn man in diesem Prozess steckt, sondern man sieht ja nur das, was man loslassen soll oder möchte oder meint, loslassen zu müssen oder wirklich loslassen muss. Und der Mensch, der auch die Erfahrung schon mal gemacht hat, und ich würde mal auch was ganz Banales sagen, materielle Dinge, Sachen, die einem lieb waren, die kaputt gegangen sind oder so. Dieses Trauern gehört auf jeden Fall dazu, dass man Verlust spürt. Und gleichzeitig kann man sich in diesen Momenten nicht vorstellen, dass was Neues passiert. Und meistens passiert ja doch was Neues, weil das Leben geht ja irgendwie weiter. Und diese Erfahrung haben wir ja alle gemacht. Und auch dieser Prozess, dass wir alle müssen irgendwann sterben. Diesen Prozess können wir ja nicht aufhalten. Und ich sehe eine große Übung da drin, Dinge auch loszulassen, auch wenn es mir schwer fällt, wenn ich merke, das fühlt sich für mich nicht mehr gut an. Ist natürlich einfacher, das von sich aus zu steuern, als wenn etwas von außen auf mich zukommt und ich muss einen geliebten Menschen loslassen. Ich möchte es auch nicht vergleichen. Ich denke, dass jeder Mensch sich anders intellektuell damit auseinandersetzt. Manche möchten da vielleicht auch gar nicht drüber reden. Das ist dann aber ein gefühlsmäßiger Prozess, der sich auch manchmal im Körper abbilden kann. Und auch da gibt es, finde ich, kein richtig und falsch. Es gibt Menschen, die es nicht, glaube ich, die auch sehr sehr schwer sterben, sage ich mal.
Was bedeutet das?
Ja, sich vielleicht auch sehr quälen. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, was ich innerlich für einen Prozess schon vorher durchgemacht habe zum Thema ich lass los. Aber ich möchte mich nicht darüber ereifern, sage ich mal, oder meine Meinung dazu äußern, wie das ist, wenn man so jung sterben muss und wenn man Kinder hinterlässt und eine Familie. Also das ist so individuell und deswegen denke ich nur, mir persönlich hilft es, wenn ich mich auch mit dem Thema philosophisch auseinandersetze. Loslassen im Sinne von Prozessgestaltung, mein Leben zu gestalten, Phasen auch in meinem Leben anzunehmen, das Älterwerden anzunehmen. Und hoffe, dass, oder ich denke, dass man das aus der Tabu-Ecke rausholen kann, das Thema Loslassen und vorsichtig ansprechen kann. Wenn dann jemand drauf anspringt, dann kann man darüber ins Gespräch kommen. Und ich glaube, das kann sehr heilsam sein.
Hat dich deine Arbeit als Sterbebegleiterin, hat dich das verändert als Person oder hat das was in deinem Leben verändert?
Nicht mehr so sehr. Die Begleitung einer sehr guten Freundin, als ich wesentlich jünger war, die gestorben ist, das hat mein Leben deutlich verändert. Auch die Einstellung zu meinem Leben. Diese Präsenz des Todes ist viel mehr da als vorher. Ich kann das Leben noch viel mehr ansehen, auch als Geschenk, als etwas Besonderes. Ich kann mich von Sachen, die mich verärgern oder verstimmt haben, schneller lösen. Das hat schon viel früher eingesetzt. Ich denke aber, dass diese Prozesse zu unterschiedlichen Zeit stattfinden können. Und ich will eigentlich jeden ermuntern, auch sich, diesen Schritt vielleicht mal zu tun und zu sagen, ich lerne das mal kennen. Weil ich glaube, dass man sich das in dem Moment gar nicht so richtig vorstellen kann und erstmal sehr viel Respekt hat vor dem Thema. Und wenn man dann eingestiegen ist, dann doch merkt, es fühlt sich ganz gut an, weil es ist so nah, es ist authentisch, es ist intensiv, es ist sehr ehrlich. Und man kriegt als jemand, der einen sterbenden Menschen begleitet, so wahnsinnig viel zurück. Es ist eine sehr, sehr große Bereicherung für sein eigenes Leben. Und ob es Gespräche gibt oder auch ohne oder Begleitung auch mit weniger Gespräch ablaufen, man nimmt immer selbst auch sehr viel mit für sein Leben. Deswegen, egal, ob man im sozialen Bereich arbeitet, ob man Mathematiklehrer ist oder Ingenieur oder Busfahrer, wir Menschen sind ja alle verschieden und die Menschen, die sterben, sind auch alle total verschieden. Und da wird man immer eine Begleitung finden, wo man denkt, das passt richtig gut zusammen. Und ja, es mal zu probieren. Aufhören kann man ja immer noch.
Du machst ja schon ein bisschen Werbung für die Sterbebegleitung. Ist es denn so, dass wir mehr Sterbebegleiterinnen brauchen?
Sterbebegleiter und Sterbebegleiterinnen, beides, denke ich. Es gibt wesentlich mehr Frauen, interessanterweise, als Männer. Männer werden aber auch unbedingt gebraucht. Ich denke, dass unsere gesamte Gesellschaft mehr Engagement braucht aus den eigenen Reihen. Nicht nur in der Sterbebegleitung, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Sei es im Bereich der Bildung mit Kindern im Kindergarten, Lesepate werden oder in der Altenhilfe Menschen zu unterstützen, die bestimmte Dinge nicht mehr gut können. Es gibt so viele Bereiche, wo wir uns engagieren können, in der Kultur ehrenamtlich was zu tun. Aber dieses von Mensch zu Mensch eine Arbeit machen, ist unheimlich sinngebend und wichtig für unsere Gesellschaft. Ja, eine Prävention, dass unsere Gesellschaft immer mehr aus Egoisten besteht und Menschen mit Ellbogen und wo es immer nur um sich selbst geht, sondern einfach da sein, Zeit schenken. Das kostet kein Geld, sondern es kostet eigentlich nur Zeit, dass man ja da ist und ja, unterstützt. Und da würde ich gerne für aufrufen. Her mit den Menschen, die Lust darauf haben.
Was muss man machen, wenn man das jetzt machen möchte? Was ist der nächste Schritt?
Genau, der nächste Schritt ist, das hatten wir am Anfang von unserer Podcast-Reihe schon erzählt, man kann sich über die Webseiten erkundigen, man kann direkt in der Hospizorganisation nachfragen, wo Bedarfe bestehen, wo man dann eben diesen Vorbereitungskurs in der Regel absolviert. Der macht Spaß, es ist nichts Anstrengendes. Der besteht aus Modulen, der geht circa über 6 Monate und dann kann man loslegen.
Das kann man gut berufsbegleitend machen.
Wunderbar berufsbegleitend, ja.
Sehr schön, vielen Dank, Ulrike, dass du uns jetzt über 9 Folgen Einblicke gegeben hast, was es bedeutet, ehrenamtliche Sterbebegleiterin oder Sterbebegleiter zu sein. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Jetzt nochmal der Aufruf, dass du nochmal gesagt hast, wie erfüllend es sein kann, diese Arbeit. Es kostet nichts, außer Zeit. Und ja, vielen Dank.
Danke dir auch.
Dann kommen wir uns mal wieder zum anderen Thema.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht.